Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich nehme Sie mit hinein in eine Kontroverse im Jüngerkreis. Die Jünger sind mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und das ist ein sehr langer Weg und wie das so üblich ist, wenn man so geht, man kommt ins Gespräch miteinander und die streiten sich an einer Stelle. Es geht darum, wer denn im Reich Gottes der Eins der Größte sein wird, die Nummer Eins, worauf es denn am meisten ankommt. Ich kann mir genau vorstellen, die Bibel sagt das zwar nicht, wie das bei denen so los war, da wird der Johannes vielleicht gesagt haben, ja liebe Freunde, also derjenige, der am Berg der Verklärung mit dabei war, nicht? Das wird sicherlich die Nummer eins gewesen sein. Ja, Petrus wird sagen, nix da, Berg der Verklärung, der Felsen ist, der Petros, nicht? Also der ist die Nummer eins. Der Judas wird vielleicht eingeworfen haben, also Leute, das wisst ihr auch, der die Macht über die Kasse hat, Judas hat ja die Finanzen da gemacht im Jüngerkreis, nicht? Der ist die Nummer eins und so wird das vermutlich weitergegangen sein, nicht? Die haben sich gestritten und haben so alle ihre Theorien bewegt, was denn eines Tages so die höchste Anerkennung finden würde. Und sie kommen nicht weiter und dann kommen sie zu Jesus und wenden sich mit diesem Problem an ihn. Er möge jetzt doch mal sagen, worauf es ankommt. Wer ist denn der ganz Große im Reich Gottes? Wer ist denn die Nummer eins? Und da steigen wir jetzt ein mit dem Predigtext, den wir hören wollen. Matthäus 18, die Verse 1 bis 4. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese vier Verse aus dem Matthäus-Evangelium, die du uns jetzt schenkst in unser Leben hinein für unseren Glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ansprichst in unserem Glauben an jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, an jeden Einzelnen, der uns jetzt auch zugeschaltet ist, Herr. Ganz gleich, wo wir stehen, ob wir dir schon lange fest vertrauen und auf dich vertrauen und dir glauben oder ob wir noch gar nichts von dir wissen, Herr, sprich du zu uns. Rede du durch diese Predigt. Und dass dieses Wunder gelingen kann, Herr, dass diese Predigt zu deinem Wort wird, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, da haben Sie nun die Antwort, die Jünger. Wer denn nun der Größte im Himmelreich Gottes ist, worauf es ankommt, was ganz wichtig ist, so zu sein wie das Kind. Und ich denke, die haben sofort verstanden, worum es ging, dass es hier nicht darum ging, für sie die Größe anzunehmen von diesem 4- oder 5-jährigen Kind. Nicht? Das waren ja alles gestandene Männer, so was weiß ich, 1,70 Meter groß, die sollten jetzt nicht alle wieder 1 Meter groß werden. Denen war auch klar, dass es nicht darum ging, so was, ein Motto, ihren Intellekt abzuschalten, nicht? Sondern dass Jesus eins meint, ihr müsst glauben wie ein Kind. So wie so ein kleines Kind glaubt, nicht? Und wie sich es gegenüber seinem Vater verhält, nicht? So müsst ihr sein. So stellt er Jesus hier in die Mitte und macht ihn deutlich, so müsst ihr werden. Und nicht all die Dinge, auf die ihr euch was einbildet und was ihr meint, was ihr könnt und was ihr tut. Werdet wie die Kinder, wie dieses kleine Kind. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wenn der Herr Jesus Christus den Jüngern so ein kleines Kind vor Augen stellt und sagt, so müsst ihr werden. Und wenn ihr nicht so werdet, dann kommt ihr gar nicht rein ins Himmelreich. Dann sagt uns Gott durch dieses Kind auch heute Morgen ganz vieles für unseren Glauben. Und so habe ich die Predigt überschrieben, an einem kleinen Kind den Glauben lernen. An einem kleinen Kind den Glauben lernen. Habe 4 Punkte, weil ich mir Gedanken gemacht habe, darüber gebetet habe, was macht denn so ein Glauben von einem kleinen Kind aus? Erstens, das unumstößliche Bewusstsein eines Kindes. Zweitens, das blinde Vertrauen eines Kindes. Drittens, die totale Sorglosigkeit eines Kindes. Und viertens, das zuversichtliche Rufen eines Kindes. Das Erste, was den Glauben eines Kindes ausmacht, ist das unumstößliche Bewusstsein eines kleinen Kindes. Ich weiß ja gar nicht, ob der Elia schon Mama oder Papa sagt. Also Mutter schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, so wie das bei fast allen Kindern ist, die ersten Worte, die gesagt werden von so einem kleinen Kind, Mama, Papa. War bei uns zu Hause auch so und ich denke, die meisten Mütter, einige nicken jetzt auch so, ist es auch so gewesen. Mama, Papa sind so die ersten Worte. Bei unserer Tochter war übrigens das dritte McDonald's, das hat uns so ein bisschen skeptisch gemacht. Aber ersten beiden Worte waren Mama, Papa. Denn das ist das Erste, was ein Kind erlebt in seinem Bewusstsein. Es gibt da Eltern, es gibt eine Mutter, es gibt einen Vater. Und die sind so wichtig, nicht, dass das Erste Bewusstsein, ich bin Kind. Und dieses Bewusstsein, Kind zu sein, das dauert ja sehr lange, nicht? Kind, also können Sie einen Vierjährigen, Fünfjährigen fragen, der erzählt Ihnen nicht, ich bin was weiß ich, eines Tages der Besitzer eines Hauses da und dort und mein Vater ist so. Das ist einfach mein Vater, meine Mutter. Der definiert sich nicht über Geld, der definiert sich nicht über sportliche Leistung, sondern über das Kindsein, er ist Kind. Also wenn ich jetzt hier rumlaufen würde und hätte Sie vor dem Gottesdienst gefragt, so die Leute, die ich nicht kenne, so, wer sind Sie denn? Hätten Sie gesagt, ich bin leitender Angestellter bei der AOK oder ich bin Pensionär, war aber Lokomotivführer oder sowas halt nicht. Wenn Sie mich fragen würden, würde ich auch sofort sagen, ich Hauptpastor St. Martini, nicht und so ein Krempel halt. Manche würden vielleicht sagen, Ehefrau von Bürgermeister sowieso und so ein Krempel halt nicht. Also ich glaube aber, keiner hätte gesagt, ich bin Kind meiner Eltern. Kind meiner Eltern. Aber das ist das, was ein Kleinkind ausmacht. Ein Kleinkind weiß, dass es Vater und Mutter hat. Das sind meine Mama und Papa. Fragen Sie mal einen Dreijährigen, wer bist du denn? Die sagen zum Teil nicht, das ist meine Mama, das ist mein Papa. Nicht? So funktionieren die. Und wisst ihr, so sollen auch wir funktionieren. Dass wir das Bewusstsein ständig haben, wir sind Kinder des Allerhöchsten. Kinder Gottes. Das ist ganz wichtig, das ist das, was Jesus offenbart. Bis Jesus gekommen ist in diese Welt, da dachten die Menschen im Judentum, Gott ist allein ein unbarmherziger Richter, ein Gott, den wir nicht anreden dürfen, so heilig ist er. Der Name Gottes, Jahwe, war verboten auszusprechen im Judentum. Und wenn in der Bibel dort Jahwe steht, also dieses Wort, ich werde sein, der ich sein werde, so lasen die Juden immer Adonai, die trauten sich nicht, den Namen Jahwe auszusprechen. Als wir vor einiger Zeit in Israel waren und in Qumran waren und dort gläubige Rabbiner das Alte Testament abschrieben, wann immer die an den Namen Gottes kamen, Jahwe, stand der Rabbiner auf und wusch sich die Hände fünfmal gewaschen, fünfmal abgetrocknet. Dann setzte er sich hin und schrieb Jahwe in den Text hinein. Und wenn dann dreimal das Wort Jahwe in den Psalmen vorkam, in so einem Vers, hat er sich dreimal die Hände, aus Ehrfurcht vor dem heiligen Namen halt, weil Gott so ein Heiliger ist halt. Natürlich ist Gott ein Heiliger, das ist wichtig. Aber dann kommt Jesus und offenbart, ja, der ist heilig, dieser Gott. Aber wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann dürft ihr euch diesem Gott durch mich nahen und dürft, jetzt kommt es, da dürft ihr aber sagen, und das heißt nichts anderes als lieber Papi im Hebräischen, lieber Papi, das ist das, wenn wir das Vater unser sprechen, Vater unser im Himmel, lieber Papi im Himmel. Wir haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, in dem allmächtigen und heiligen und ewigen Gott, den Gott, der zu uns ist, wie ein liebender Vater, und wir dürfen uns dem nahen, wie ein kleines dreijähriges Kind in die Arme des liebenden Vaters läuft. Und das ist jetzt nicht meine Theologie, meine Idee, das sagt die Bibel. Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr, damit meint Paulus die Christen, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, lieber Papi, müsste man hier ganz wörtlich schreiben, lieber Papi. Oder Galater 4, da ist es in Versen 6 und 7. Wenn ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, so auch Erbe durch Gott. Wir sind, wenn wir Christen sind, wenn wir den Heiligen Geist haben, Kinder Gottes. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses unumstößliche Bewusstsein immer und permanent haben. Dir kann in dieser Welt nichts mehr passieren, wenn du Kind des Allmächtigen bist. Da kann dir nichts mehr passieren. Also, wenn Prinz Charles, der ist ein Königskind, wenn der in London in einen Pub geht und will dort ein Bier trinken, der wird er sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob er das Bier bezahlen kann. Er hat eine Mutter, die hat mehrere Milliarden Euro an Vermögen oder Pfund. Außerdem als Königskind, da ist der safe in Großbritannien. Wisst ihr? Und so wie Prinz Charles durch London wandeln kann, so dürfen wir erst recht durch diese Welt gehen. Wir haben nicht irgendwie eine alternde Mutter als Queen, die unsere Mutter tatsächlich ist. Wir haben den lebendigen, allmächtigen Gott zum Vater. Und wenn du das im Bewusstsein hast, wie ein kleines Kind, das weiß, ich habe hier meinen Papa, meinen mich liebenden Papa, dann lässt sich's wunderbar leben. Das ist ja das Schöne der Kindheit, nicht? Solange man Kind ist und dieses Bewusstsein hat, da gibt es einen Vater, der regelt alles für einen. Das ist ein schönes Leben, nicht? Da können wir uns manche noch dran zurückerinnern, wie schön die Kindheit war, halt, nicht? Als man dieses volle Vertrauen zum Vater hatte. Und das ist wichtig, dass ihr dieses Bewusstsein habt. Das ist auch der erste Punkt. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer wieder dieses Bewusstsein habt. Ihr lebt in totaler Abhängigkeit von dem lebendigen Gott. Dem lebendigen Gott, der euer liebender Vater ist. Betzel, der große Prediger, hat einmal gesagt, dass das starker Glaube sei, die absolute Abhängigkeit von Gott zu erkennen und diese absolute Abhängigkeit von Gott, dem Vater, als das große Glück zu verstehen. Das ist tatsächlich wahrer Glaube, das ist starke Frömmigkeit. Nicht diese absolute Abhängigkeit verstanden zu haben. Es gibt einen Vater im Himmel, der hat mir das Leben gegeben, der wird auch mein Leben eines Tages abberufen, wird mich dann ins himmlische Jerusalem führen. Und das zu verstehen, dass das mein großes Glück ist. Und das braucht es. Dieses Bewusstsein, dass wir einen Vater im Himmel haben. Und deshalb stellt Jesus das kleine Kind hier in die Mitte und sagt, so müsst ihr werden. Und das stelle ich euch heute auch im Namen Jesu Christi vor die Augen. So müsst ihr Gott vertrauen. Ständig und immer permanent. Alles andere vergesst. Denkt dran, ihr habt einen Vater im Himmel. Der hat euch lieb, dass er sich in seinem Sohn Jesus Christus geopfert hat, halt nicht. Und dir kann nichts passieren in dieser Welt, nicht halt nicht, weil du diesen liebenden Vater hast, der auf dich aufpasst. Dieses unumstößliche Bewusstsein eines kleinen Kindes, das sollst du haben gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist der erste Punkt der Predigt. Das zweite, wenn du dieses Bewusstsein hast, dann darfst du und dann sollst du auch das blinde Vertrauen eines kleinen Kindes haben. Also wenn du weißt, wie so ein kleines Kind, ich habe einen Vater, dann kannst du blind vertrauen. Ich weiß noch, was das für mich ein Schock war, als ich so mit 8 oder 9 Jahren erkannt habe, dass mein Vater nicht der stärkste Mann der Welt ist. Also das war bei mir ganz klar, mein Vater ist ähnlich groß wie ich und ein ganz starker Mann, wirklich auch gewesen. Aber natürlich war der nicht der stärkste Mann. Aber so als Kleinkind war das meine feste Überzeugung. Mein Vater so, ach, kann alles, weiß alles nicht. Und als ich dann älter wurde, habe ich dann eben verstanden, nicht nur, dass er nicht der stärkste ist, auch nicht der intelligenteste und auch Fehler hat. Aber als Kleinkind, da war ich ganz anders. Da war ich eben in so einer totalen Verzauberung gegenüber meinem Vater. Und das ist dann auch so Entwicklung, hat man schlauer Mann gesagt, nicht? Mit 5 Jahren sagt man dann zu seinem Vater, mein Vater oder über den Vater, mein Vater ist der Allergrößte. Mit 15 Jahren sagt man, mein Alter hat gar keine Ahnung. Mit 25, mit so ein bisschen Reifung, sagt man, ich könnte ja mal meinen Vater fragen. Und mit 50, wenn der Vater dann gestorben ist, sagt man, was hätte Vater jetzt wohl getan? Nicht? Aber dazu wollen wir zurück, mit 5 Jahren, mein Vater ist der Allergrößte. Und zwar nicht gegenüber unserem leiblichen Vater, das sind sündige Menschen wie wir alle, sondern gegenüber unserem himmlischen Vater. Während wir einen Menschen fast immer überschätzen, können wir bei unserem Herrn und Heiland im Himmel überhaupt nicht groß genug von ihm denken. Du kannst Gott nicht zu perfekt dir vorstellen, nicht zu stark in seiner Möglichkeit. Du kannst ihm auch nicht zu viel vertrauen, sondern immer nur zu wenig. Geh hin, vertrau Gott vollständig, wie ein kleines Kind, wie so ein 5-Jähriger, alles in seinen Vater reinlegt, so in diesen lebendigen Gott. Sonst kommen wir nicht ins Himmelreich Gottes. Wer das Himmelreich Gottes nicht empfängt, sagt Jesus im Markus-Evangelium, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Als ich mein Studium begonnen habe, 1987, ist jetzt bald 30 Jahre her, in Marburg, gab es eine Einführungsveranstaltung, waren damals noch sehr, sehr viele Theologiestudenten damals, ich glaube, es waren knapp 100 Leute, die anfingen. Und da hielt der Dekan, Professor Dr. Marcel Martin, eine Rede und waren viele Kollegen eben da, Altes Testament, Neues Testament, halt Kirchengeschichtler und alles. Und mitten in dieser Rede, die er hielt und erzählte uns allen möglichen Quatsch und Blödsinn, das war alles so richtig schwanger von der historisch-kritischen Theologie, ging die Tür auf und dann kam ein Mann rein, der war ebenfalls Professor, aber der hatte sich mit allen anderen Kollegen überworfen. Das war der einzig gläubige Professor in diesem Fachbereich damals. Der wurde aber geschnitten, der hieß Professor Kohls. Wenn Sie heute noch in Marburg auf der Internetseite, da wird er heute noch verhöhnt von dem Fachbereich, nicht? Er sei quasi geistig umnachtet gewesen. Aber der trat ein und wie der eintrat, veränderte sich die ganze Atmosphäre. Der trat ein Und dann rief er nur rein: Liebe Studenten, das eine sage ich Ihnen, behalten Sie Ihren kleinkindlichen Glauben. Das war die Botschaft, die der hatte. Der stellte sich nicht vor, der kam direkt damit rein, weil er genau wusste, was hier für ein Dreck an dieser Universität lief und was Glauben kaputt gemacht wurde und wie durch die Wissenschaft so vieles zerstört worden ist. Halt nicht. Das hat mich unglaublich getroffen gehabt. Und dann von vorne der Dekan, der schrie dann zurück: Ich verweise Sie des Raumes. Und dann schrie der zurück: Das dürfen Sie nicht, halt nicht. Ich habe aber das Hausrecht. Sagt er: Ich pfeife auf Ihr Hausrecht. Ich bin hier im Namen des lebendigen Gottes und das, was Sie hier machen, halt, das macht alles kaputt halt. Und er hat recht gehabt halt nicht. Das war dieser Kampf. Bewahren Sie sich Ihren kleinkindlichen Glauben. Ich bin heute noch dankbar, dass neben all den Scheinen und all das Dinge, was ich im Studium machen durfte, dass mir das der Herr geschenkt hat, dass ich mir das behalten habe. Das war viel Anfechtung, aber dass über alle Theologie ich mir meinen kleinkindlichen Glauben behalte. Mir kann einer kommen mit einem ganzen Zentner Theologie, die tausche ich nicht ein gegen ein Mikrogramm Glauben, kleinkindlichen Glaubens, der weiß, es gibt einen lebendigen Gott und das ist mein liebender Vater. Da pfeife ich auf all das, was ich auf der Universität gelernt habe, weil da will ich auf alles verzichten halt. Das ist ganz wichtig und das möchte ich euch sagen. Vertraut immer auf Gott wie ein kleines Kind. Egal, was euch die Welt einflüstert, wie intellektuell richtig all die anderen Dinge sind. Vertraut allein auf Gott wie ein kleines Kind, den Eltern vertraut. Das ist ja das Tolle bei kleinen Kindern, nicht? Dass so bis zum gewissen Alter man die wirklich in absolute Sicherheit wiegen kann, nicht? Weil die eben dem Wort der Eltern vertrauen halt. Und das tut, vertraut dem Wort Gottes, vertraut dem Allmächtigen und nicht den Einflüsterungen dieser Welt, was die alles dann erzählen, nicht? Und wie wir dann verführt werden. Vertraut Gott, er ist unser liebender Vater, er ist unser Schöpfer, er ist unser Hersteller, nicht? Ich sage das immer wieder halt, nicht? Bei meinem Auto, ich fahre so ein Skoda, da vertraue ich auch nicht darauf, was mir irgendwie mein Nachbar sagt, der Landwirt ist und der mir erklärt, wie ich mein Auto zu warten habe. Da gehe ich dahin, wo der Skoda-Händler ist und mit dem mir erzählt, du musst was weiß ich, das an deinem Motor machen, da vertraue ich dem, weil das mein Hersteller ist und nicht allen anderen Leuten, die vielleicht gute Landwirte sind oder was weiß ich, ein guter Banker ist, da haben die letztlich keine Ahnung von. Und vor meinem Leben hat nicht letztlich mein Arzt, nicht mein Finanzverwalter, selbst nicht meine Ehefrau Ahnung von, da hat als allererstes unser Herr und Heiland Ahnung von. Selbst ich nicht. Selbst ich kenne mich nicht so gut, wie mich mein Herr und Heiland Jesus Christus kennt. Und auch ihr kennt euch nicht so gut, wie euch Jesus kennt. Deshalb vertraut Jesus, vertraut Gott. Sprüche 3, Vers 5 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. So wird er dich recht führen auf allen deinen Wegen. Und das ist das Wunderbare, dass wir das einfach erleben dürfen, wenn wir mit Jesus gehen, dass er auch alles Vertrauen rechtfertigt. Da werdet ihr nie enttäuscht. Christen, die enttäuschen immer. Verlasst euch nur nicht auf Pastor Latzel oder irgendwie. Christen enttäuschen immer, Christus nie. Und du wirst von deinem Geld, du wirst von deinem Arzt, du wirst von allen Leuten früher oder später enttäuscht werden. Aber von Christus nicht, von Gott nicht. Deshalb vertraut diesem Gott, vertraut diesem Jesus Christus von ganzem Herzen. Und ich weiß ja nicht, was momentan deine Situation ist, was an Zweifeln und an Kummer und an Dingen bei dir sind und wie du dein Leben wieder durchrechnest halt, nicht? Dann nimm das als Botschaft für dein Leben mit. Vertrau dem Herrn von ganzem Herzen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Wie ein kleines Kind, sagt Jesus Christus halt, nicht? Wie so ein kleines Kind, nicht? Und natürlich ist das für einen denkenden Menschen eine Demütigung, nicht? Was sind wir denn für Kerle und universitäre Abschlüsse und was wir alles gerissen haben und wie schlau wir sind halt, nicht? Und so wie Gott das sagt, ja, nicht? Da musst du dich demütigen, da musst du dich von verabschieden. Wenn du meinst, mit diesem Gott auf Augenhöhe verhandeln zu können halt, nicht? Und er hat eine Idee und du hast eine Idee, so wie man sich mit der Frau berät, wenn man mit dem Autofahren nicht weiterkommt, nicht? Da bist du ganz am Ende. Verlass dich allein auf den lebendigen Gott wie ein kleines Kind. Allein den Eltern vertraut halt, nicht dem Vater und der Mutter, der blindes Vertrauen zu hat. Das ist das Zweite, was wir am kleinen Kind lernen können von unserem Glauben, das blinde Vertrauen zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das Dritte, was wir lernen an Kindern, kleinen Kindern auch für unseren Glauben, ist die totale Sorglosigkeit. Wenn wir denn dann vertrauen, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Das ist auch das Schöne an kleinen Kindern, wenn dann die Eltern da sind, bei so einem Dreijährigen halt nicht, wenn Mama und Papa da sind, da kann außenrum passieren, was will. Selbst im Krieg oder sonst irgendwas, wenn die Eltern denen vermitteln, du bist hier safe, es ist alles gut, dann vertrauen die, sind die sorglos. Dann schalten die das aus. Sie denken nicht nach, ob morgen noch Geld fürs Essen da ist oder sonst irgendetwas. Und das macht ja dann auch Erwachsenwerden auf, nicht, dass man die Sorglosigkeit verliert, dass man sich über alles Sorgen macht. Und je älter man wird, desto mehr Sorgen kommen, ja, um die Gesundheit, um die Kinder, um die Enkelkinder, alles halt, nicht. Das ist ja so das ganz Schlimme, dass der Widersacher uns immer wieder anfüttert mit dem Sorgengeist. Mit dem Sorgengeist. Was wird denn morgen sein? Was wird denn in 10 Jahren sein? Wie wird sich denn alles entwickeln? Sorgen und Glauben, liebe Geschwister, sind wie Feuer und Wasser. Die gehen nicht zusammen. Sorgen machen den Glauben kaputt. Im Gleichnis vom Sämann heißt es nicht, dass da ein bisschen Glauben aufgeht, nicht? Aber dann kommen eben die anderen Pflanzen und erstücken es unter den Freuden, Reichtümern und Sorgen des Lebens. Sorgen ist verboten. Sorgen ist ein Zeichen tiefen Unglaubens. Sorgen heißt, Gott wird mit meinen Schwierigkeiten und Problemen nicht fertig. Gott sieht mich nicht, Gott hat nichts drauf. Gott hat mich nicht mehr lieb. Das ist so wie die 15-Jährigen, ich sagte das eben, sich Gott gegenüber verhalten. Nicht? Mein Alter hat keine Ahnung. Das ist, wenn du Sorgen hast. Sorgen sind verboten. Jesus Christus in der Bergpredigt, nicht? Sorgt euch nicht. Ihr könnt eh eures Lebenslänge nicht einen Tag zusetzen. Schaut die Lilien auf dem Felde, schaut die Vögel unter dem Himmel an, sagt Jesus Christus. Es ist verboten zu sorgen. Deshalb sagt die Bibel immer auch wieder, schmeißt die Sorgen weg, weg damit, nicht? 1. Petrus 5, all eure Sorgen, werft auf ihn, nicht? Er sorgt für euch. Da, wo ich wohne, das ist so eine kleine Sackgasse, da sind 6 Häuser. Und ich bin immer wieder erstaunt, so im Zyklus von 14 Tagen, was diese 6 Häuser alles an Müll produzieren, nicht? Also was bei uns los ist, da kommt alle 14 Tage gelber Sack, da stehen Säcke, da denkst du, hier haben 100 Mann Schützenfest gefeiert. Dann kommt die grüne Tonne, dann kommt der Restmüll, dann kommt der Papiermüll und dann ab und zu hat auch einer noch Sperrmüll. Das ist ein unglaubliches, was wir alle wegschmeißen halt, nicht? Wir sind so eine richtige Wegwerfgesellschaft, nicht? Und auch kaum, dass ein Handy 2 Jahre alt ist, jeder, der 15-jährige Kinder hat, da weiß man, die müssen sofort weg, da muss der neue Vertrag, neues Handy, alte wird weggeschmissen, wird nicht mehr angepackt halt, nicht? Absolute Wegwerfgesellschaft. Leider wird sich ja auch in Beziehungen heute alle Nase lang getrennt halt, nicht? Aber da kommt noch eine hübschere daher, ne? Da schmeiße ich mal meine alte Frau weg halt, nicht? Ganz schlimmes Verhalten, was wir haben. Also eine Wegwerfgesellschaft. Aber wisst ihr, das Einzige, was wir wegwerfen sollen, ja, das sind unsere, und ich sage das bewusst, verdammten Sorgen. Und das sage ich bewusst, dieses Wort. Denn die sind vom Teufel. Sorgen sind nie von Gott. Verdammte Sorgen halt, die der Teufel schickt. Die Sorgen brauchen wir nicht, weil wir einen uns liebenden Vater im Himmel haben. Kleines Kind nochmal, sorgt sich nicht, sondern vertraut. Und ich mache das deshalb so scharf und so deutlich hier, weil ihr werdet nächste Woche, wenn ihr Losung und Lehrtext lest, zugepflastert werden mit solchen Informationen. Dass Gott euch immer wieder nachgehen wird in der nächsten Woche und wird euch sagen, sorgt dich nicht. Hab keine Probleme, vertrau nur mir allein. Also heute zum Beispiel Losungstext, ich lese euch das mal vor. Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Echt? Der Herr ist deines Lebenskraft, bitteschön, wo willst du denn Sorgen drüber machen? Oder Freitag die Losung. Unser Herr und Gott ist ein Vater der Weisen, ein Helfer der Witwen in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass ihnen wohlgehe. So ist unser Gott und Herr. Wenn das stimmt, ja, dann ist Sorgen eine Unverschämtheit, nicht, die du dir machst. Oder am Samstag wird, oh, das ist auch so ein starkes Wort, Samstag, Losung aus Josua 1, Vers 9. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ja, ein Wort, das vor 3.500 Jahren der Josua erreicht hat, aber ein Wort, das du auch nächsten Samstag hören darfst. Und heute darfst du schon mal hören, dass Gott dir sagt, mach dir keine Sorgen, denn es gibt da einen Gott, der dir das Leben gegeben und der dich liebt. Der passt auf dich auf und der kümmert sich um dich. Der leidet mit dir und der hat Möglichkeiten, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, nicht alles wird gut werden, das habe ich nicht gesagt. Aber mach dir keine Sorgen. Der Herr wird dich final recht führen. Mach dir keine Sorgen. Du darfst sorglos führen, so wie Eltern das für ein kleines Kind wollen. Wenn man ein 4-jähriges Kind hat, dann möchte man auch, dass es sorglos lebt. Nicht? Egal, was tatsächlich wirklich an Schwierigkeiten da sind. Man möchte, dass das Kind sorglos ist. Und so ist Gott, unser Herr und Heiland, für dich da. Wie ein liebender Vater, denn ich möchte, dass du dir Sorgen machst. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich kenne nicht im Einzelfall das, was der Teufel über den Sorgengeist in deinem Leben tut. Ich weiß nicht, wo er dich momentan anficht. Über deine Gesundheit, über dein Geld, über deine Beziehung, die nicht läuft, über den Arbeitsplatz. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nur eins sagen, dass ich hier heute stehe und dass ich dir im Namen des lebendigen Gottes sagen muss: Guck dir ein kleines Kind an mit 4 Jahren, wie es seinem Vater vertraut und sich keine Sorgen macht. So darfst du leben. Du darfst sorgenfrei in die nächste Woche gehen, weil er da ist. Und nochmal, das wird Gott dir in der nächsten Woche bestätigen. Du darfst sorgenfrei leben. Nochmal, ich erkläre das dir, wieder sagen Leute, ja, muss ich mich jetzt um gar nichts mehr kümmern? Doch, kümmern dürfen wir uns, nicht? Aber keine Sorgen mehr machen. Ich erkläre das dir immer wieder mit dem Zähneputzen. Ja? Ich putze mir 2-mal am Tag die Zähne. Auch abends schön mit Zahnseide, nicht so, wie man das heute macht und so ein Krempel halt, nicht so. Da tue ich alles, 2 Minuten Zähne geputzt, morgens, abends. So, habe ich alles gemacht und gekümmert. Ich mache mir keine Sorgen mehr darum, dass ich irgendwann Karies kriege oder Parodontose. Falls das so sein wollte, gehe ich zum Zahnarzt. Aber ich kann natürlich auch in so eine Manie verfallen halt, nicht? Denke Tag und Nacht nur noch dran, putze mir die Zähne 7 am Tag, esse keinen Schnuck mehr und gar nichts mehr, weil ich denke, das beschränkt das Leben, nicht? Das ist ein bisschen krank. Wisst ihr? Und genauso dürfen wir leben. Wir kümmern uns um das Wesentliche. Gehen zum Arzt, machen eine Rentenvorsorge, tun alles. Aber dann sagen wir bitte, er, Jesus Christus ist da. Der ist für mich gestorben und der kümmert sich um mich und darauf vertraue ich einfach. Und deshalb darf ich sorglos leben. Und das ist der Wunsch, Gottes, den darf ich heute so äußern von dieser Kanzel, für dich, der du mit Sorgen gekommen bist, dass du deine Sorgen los wirst. Er hat dich lieb, er möchte nicht, dass deine Sorgen dich weiter belasten, sondern er sagt dir, geh in die vor dir liegende Zeit, ich kümmere mich drum. Nochmal, 1. Petrus 5, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Das ist das Dritte, was wir lernen dürfen an dem Glauben eines Kindes halt, dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Und ein Viertes, was wir lernen können an einem kleinen Kind, ist das zuversichtliche Rufen eines kleinen Kindes. Wenn ein kleines Kind so mit 4 Jahren Hunger hat, was macht's? Mama, 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 Mama schreit natürlich nicht, bis die Mama kommt, macht die Erfahrung, Mama kommt, bringt was. Wenn ein Kind traurig ist, nicht, weil es draußen mit dem Roller hingefallen ist, nicht, Mama, 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 dann kommt es auch nicht, oder Papa, Papa, Papa halt, nicht, manchmal Papa, dann wird schon alles wieder gut, Schmerz ist, aber dann ist alles erstmal bei Papa sein. Oder wenn ein Kind nachts aufwacht mit 4 Jahren, halt, dann Albtraum gehabt, nicht, und dann schreit es, Mama, Papa, Mama, Papa, da geht es Licht an und kommen sie, ach, und dann ist alles gut halt, nicht. Das weiß ein kleines Kind, da ist Mama und Papa da, und dann rufen sie und dann kommen die Eltern. Da gibt es irgendwie keine Zweifel dran, die Kinder erleben das. Und wisst ihr, genauso ist das bei Gott. Egal, was in deinem Leben schwierig ist, egal, was passiert, vertrau nur drauf, wenn du rufst. Er, der Allmächtige, ist da und hört. Überhaupt gar keine Frage. Gott hört und sieht dich. Du bist sein Geschöpf. Und wenn du den Heiligen Geist hast, bist du nicht nur sein Geschöpf, dann bist du sogar sein Kind halt. Und er kümmert sich um dich. Und er ruft dich auch auf, das zu tun. Wenn du Probleme hast, wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dann ruf ihn an. Matthäus 7 im Bergpredigt heißt es, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann kommt es, wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wer, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Ja. Und wenn wir schon so drauf sind, wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, was hier mit dieser Stelle gemeint ist, dass wir unseren Kindern Gutes tun. So wie wir uns um die gekümmert haben. Sagt, und wir sind nur sündige Menschen. Um wie vieles mehr tut das nicht unser liebender Vater? Das Einzige, was wir nur tun müssen, wir müssen darauf vertrauen, dass er es tut. Das ist eine Sache, die Gott nicht leiden kann. Wenn wir ihn anrufen und sagen, nun mach mal Gott, ich bitte dich hier, aber gleichzeitig sagen, und jetzt muss ich da noch, vielleicht hat er ja nichts drauf. Zweifeln an unseren eigenen Gebeten. Zuversichtliches und alleiniges Rufen zu Gott, mach. Und das tut er. Das können man kleinen Kindern lernen. Die sagen auch nicht nur, dass sie sagen, ich rufe jetzt nachts, wenn ich wach geworden bin, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa. Gleichzeitig rufe ich noch bei meinem Kindergartenkumpel an, wenn ich denn Handy hätte halt nicht. Schreibe auch noch eine E-Mail so nach dem Motto, dass ich hier so mehrgleisig fahre halt nicht. Nein, die haben nur eins, Mama, Papa. Und genauso sollen wir sein, wissend, dass der alles regelt. Zuversichtliches Rufen und darauf vertrauen, dass der Herr hört und Dinge umsetzt. Gott hat es verheißen. Einige Kapitel weiter heißt es, Matthäus 21, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Ja, das ist das Entscheidende. Wir müssen vertrauen wie die Kinder. Das war der zweite Punkt. Wir müssen vertrauen, wir müssen glauben. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. gibt eine schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber die macht das deutlich. Da wird erzählt, dass im letzten Jahrhundert, Ende der 40er Jahre, in England eine große Dürre gewesen sei und dass es einer gläubigen presbyterianischen Kirche so gewesen wäre, dass der Pastor dann aufgerufen hätte zu einem Gebetssamstag halt nicht, dass man um Regen beten wollte halt nicht. Und dann ist die ganze Gemeinde angetreten, die wollten beten, alle sind gekommen und nur ein kleiner Junge hat einen Schirm mitgebracht und hat ihn der Küster gefragt, wo die Sonne gestanden hat, wieso bringst du denn den Schirm mit? Und dann hat der kleine Junge gesagt, ja, weil wir doch um Regen bitten. So, das ist so, nochmal unabhängig, ob diese Geschichte tatsächlich passiert ist, aber wenn wir kommen und machen einen Bittgottesdienst um Regen, ja, dann sollten wir alle die Schirme mitbringen. Am besten sogar die Schlauchboote halt, nicht zu sagen, wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht tun, brauchen wir gar nicht antreten zum Gebet, weil wir ja denken, der hat ja eh nichts drauf. Scheint ja eh noch die Sonne nicht, dann rechnen wir wieder mit den Dingen dieser Welt. Das meint das einfach zu sagen. Zuversichtliches Rufen. Da habe ich gesagt, klar, also wenn wir jetzt hingehen und rufen, dann passiert ja auch was. Dann passiert ja auch was. Und das dürfen wir bei kleinen Kindern lernen. Das darfst du auch für deine Gebetspraxis. Bete zuversichtlich. Hör auf zu zweifeln. Zweifel ist vom Teufel halt, nicht? Weg damit. Bete zuversichtlich einfach, dass der Herr hört, vertrau drauf und dann wird er es letztlich auch tun. Heute ist ja Sonntag Invocavit, der erste Sonntag der Passionszeit. Und diese Sonntage, die sechs Sonntage vor der Ostern, die haben ja so lateinische Namen, heute Invocavit. Das kommt aus dem Anfangsteil oder aus Versen aus dem Wochenpsalm, den haben wir zu Beginn gehört. Und im Wochenpsalm 91 heißt es im Vers 15, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Das ist auch der Wochenspruch, also der Wochenspruch, der uns die ganze Woche über begleitet, dieses Wort, Psalm 91, 15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Das macht genau das einmal deutlich. Wenn wir beten und im Geist Gottes sind, dann hört er uns. Darauf dürfen wir vertrauen. Allerdings, wenn wir nicht vertrauen, dann ist es wie beim Telefonieren, dann schneiden wir die Schnur durch oder stellen das Akku ab. Halt nicht. Da können wir so lange reinsprechen, wir wollen, da passiert nichts. So wie es für ein Handy notwendig ist, dass der Akku an ist und dass eine Verbindung ist zum Funkmast, wissen wir, wenn ein Handy keinen Strom hat, dann kannst du reinsprechen, wie du willst, dann hört der andere nicht. Genauso ist es für das Gebet. Wir müssen zuversichtlich rufen. Vertrauen darauf, dass der lebendige Gott hört und auch umsetzt. Und dann gehen die Gebete in Erfüllung. Das ist das Vierte, was wir lernen können, das zuversichtliche Rufen eines Kindes. An einem kleinen Kind den Glauben lernen. Vier Punkte für dein Leben und dein Glauben. Das unumstößliche Bewusstsein eines kleinen Kindes. Das blinde Vertrauen eines kleinen Kindes. Die totale Sorglosigkeit eines Kindes. Und das zuversichtliche Rufen eines Kindes. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.